Deutschlandfunk Nova.
Ich würde nie. Mit Nicola Beer.
Hallo Frau Beer.
Hallo.
Herzlich willkommen zum zweiten Mal bei Ich würde nie. Sie sind die einzige Kandidatin, die sowohl beim letzten Mal als auch dieses Mal dabei ist.
Okay.
Frau Beer, Sie wissen ja schon ein bisschen, wie es läuft. Die Fragentüte haben wir auch wieder für Sie vorbereitet. Mit ganz tollen neuen Ich würde nie Fragen. Da können Sie ganz gespannt sein. Und ich würde Sie direkt mal bitten, einmal zu ziehen.
So. Ich würde nie meine beiden Zwillinge verwechseln. Nein, das ist wirklich ausgeschlossen.
Nein, noch nie passiert.
Es war in der allerersten Woche schwierig, weil als sie wirklich ganz neu geboren waren, da sahen sie sich sehr, sehr ähnlich. Mhm. Aber sie hatten so ein unterschiedliches Stillverhalten. Spätestens da war immer klar, wer welcher ist.
Aber sehen die sich, sind eineiig?
Nein, sind zweieiig. Okay. Und das ist momentan. Also sehen aus wie Geschwister, aber definitiv.
Okay.
Das mit dem doppelten Lottchen, das klappt bei meinen beiden Buben nicht.
Schade, das finde ich eigentlich immer ganz lustig. Also keine Verwechslungsgefahr im Hause Beer.
Nein.
Sehr gut. Dann ziehen Sie direkt die nächste.
Das war jetzt einfach.
Das war sehr einfach, ja.
Ich würde nie ein Selfie mit Viktor Orban machen. Nee, habe ich keine Veranlassung zu.
Gar keine? Nee. Nie. Also würden Sie auch nicht machen, wenn Sie ihn jetzt treffen würden irgendwo und er fragt, Nicola, wollen wir ein Selfie machen? Würden Sie es machen?
Nee, das hat für mich ja zu viel Starcharakter oder Nähe. So. Mhm. Aber klar, in Europa muss man sich austauschen. Eine demokratisch gewählte Regierung, der ich aber einiges zu sagen habe und auch schon gesagt habe. Also von daher gab es ja schon Gelegenheiten, wo ich ihn getroffen habe, damals schon als Staatssekretärin für Europa in Hessen, weil er den Ministerpräsidenten besucht hat und ich dafür zuständig war, den Besuch zu organisieren.
Gut, also Selfie mit Viktor Orban eher nicht, aber reden schon.
Na gut, also wenn man Gesprächsfäden abreißen lässt, dann kann man keine Veränderung erreichen.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, dass es da dringend nötig ist, Veränderungen hinzubekommen. Deswegen unterstützen wir auch unsere ungarischen Parteifreunde von Momentum. Und momentan sehen die Umfragen sehr gut aus für die.
Können wir vielleicht später auch noch mal drauf eingehen.
So, ich würde nie eine Story mit Hundefilter auf Instagram machen. Hundefilter, ja. Ich mag Hunde, ich mag noch
Kennen Sie den Hundefilter denn?
Nicht.
Nein? Haben Sie noch nie ausprobiert?
Nee, den
haben
wir mal kurz ausprobieren. Können wir gerne machen.
Der Hundefilter ist eher, was ich würde sagen, für 12 bis 15-Jährige, aber hin und wieder. Ja,
jetzt schon mal gemacht?
Wird er auch? Ja, klar. Und jetzt machen Sie ruhig mal auf Aufnehmen.
Ja, jetzt müssen wir dazu. Ja, genau, denn schon.
So, und?
Naja.
Können Sie es machen?
Also, finde ich für einen Politiker ein bisschen anbiedernd, aber für Fasching oder sonstiges ist es
okay.
Eine lustige Gelegenheit.
Gut. Aber dann ziehen Sie doch noch eine Karte.
Ziehen wir noch eine
Karte. Eine können wir noch.
So, ich würde als erste Frau Parteivorsitzende der FDP werden. Naja gut, das entscheidet die Partei.
Aber Frau Beer, das war jetzt kein Ja und kein Nein, ne? Also,
Sag niemals nie an dieser
Niemals
Stelle.
Nie. Ich würde nie sagen. Okay, gut. Frau Beer, wir haben eben schon gesagt, Sie haben zwei Söhne, Sie haben ja Zwillinge. Die sind zwar schon aus der Schule raus, aber nehmen wir mal an, als Sie in der 12. Klasse waren, Freitagmorgens haben Sie sich vor Sie gestellt und gesagt, Mama, heute schwänze ich die Schule, weil ich muss fürs Klima demonstrieren. Was hätten Sie da gesagt?
Ja, dass Sie dann die Konsequenzen auch tragen müssen, weil natürlich Schulpflicht besteht und das entsprechend negative Auswirkungen hat, bis hin zum Vermerken im Zeugnis oder anderes. Wobei, so wie ich meine Jungs einschätze, demonstrieren ja, aber dann außerhalb der Schulzeit. Das geht
und
auch beides.
Hätten Sie es Ihnen verboten oder versucht
Nein,
zu verbieten?
Nein, also das müssen Sie dann selber entscheiden. Das nennen wir bei uns auch privat Freiheit und Verantwortung. Ja, also das ist etwas, was ich an meinen Eltern sehr geschätzt habe. Wir hatten alle Freiheiten, meine Schwester und ich. Aber es war von Anfang an klar, die Entscheidung, die du triffst, dann musst du auch mit den Konsequenzen umgehen.
Das heißt, eine Entschuldigung von der Mama hätte es
nicht
gegeben?
Nein, natürlich nicht.
Nein.
Nein, das wäre ja, also mit Verlaub. Also wenn man sich dann auch noch von Mami oder Papi entschuldigen lässt und tut so, als ob man krank gewesen wäre, was ist denn das dann für ein Eintreten für das, wofür man demonstriert? Also das finde ich falsch. Nur ich finde noch besser, wenn man im Unterricht das mitnimmt, was man lernen kann, um später zum Beispiel als Umwelttechnologe, Ingenieur oder was auch immer, die Umwelt, das Klima wirklich zu schützen, zu retten, was zu entwickeln, was
also
uns da leichter fällt.
Quasi ein Klimaprofi-Umsetzer zu werden.
Also. Genau, und dann deswegen, ich würde letztendlich einfach Biologie, Chemie, Physik mitnehmen und anschließend das klar machen. Ich habe jetzt in Schleswig-Holstein bei Natur die erste Schule entdeckt, die haben es clever gelöst. Die haben gesagt, es ist okay, ihr geht freitags demonstrieren. Jetzt machen wir Samstag Schule.
Die machen Samstagsschule jetzt?
Da ist dann Samstagsschulpflicht.
Ah, das ist ja interessant. Teilen Sie denn da die Ansicht von Ihrem Parteichef Christian Lindner, dass der Protest nicht freitags stattfinden sollte? Und
Er könnte ja freitags einfach ein bisschen später stattfinden.
Glauben Sie, dass wenn es einfach Freitag nach der Schule stattfinden würde oder halt samstags am Wochenende, dass dann die halbe Welt wieder über Klimaschutz diskutieren würde? Ja. Das hat doch nur so eine Aufmerksamkeit bekommen, weil die Schüler wirklich dieses Tabu Schule gebrochen haben.
Das glaube ich nicht. Schauen sich die Demonstrationen in Frankreich an. Die Gelbwesten-Demonstrationen werden nach wie vor durchnummeriert.
Na gut, aber auch hier im deutschen, auch viel, ne?
Und hier im deutschen Fernsehen. So, und die Aufmerksamkeit ist einfach, dass sich so viele junge Menschen engagieren, dass es eine Nachhaltigkeit hat im Hinblick darauf, dass es jede Woche stattfindet. Also von daher, ich glaube, dass der Tag da absolut keinen Unterschied macht.
Ich habe bei der FDP mal so ein bisschen das Gefühl, den Eindruck, Klimaschutz ist, finden sie wichtig. Mhm. Aber es ist immer eher so ein bisschen halbherzig. Also ja, wir wollen das Klima schützen, aber eigentlich noch wichtiger ist uns, dass es der Wirtschaft gut geht. Habe ich das gut zusammengefasst?
Nein, ich glaube, dass andersrum wird ein Schuh draus. Wir glauben, dass die zwei Sachen nicht gegeneinander ausgespielt werden müssen. Wir glauben, dass man Umweltschutz und eine solide, vernünftige Wirtschaftspolitik miteinander verbinden kann. Das ist zum Teil eben auch Umweltschutz, Stichwort neue Technologien, die wir nicht nur hier anwenden, sondern die wir auch exportieren können, dass das zum Beispiel auch Wirtschaftswachstum bringen kann, und zwar nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Also ich möchte eben nicht, dass durch unsinnige Maßnahmen, die dann insbesondere auch das Privatleben sehr verteuern, die Arbeitsplätze kosten, Umweltschutz nachher zu einer sozialen Frage wird.
Was wären
dann
unsinnige
werden wir Menschen
Maßnahmen
nicht mitnehmen.
In Ihrer Ansicht, was wären da unsinnige Maßnahmen?
Ja, Maßnahmen, die zum Beispiel weiter zu Verteuerung führen durch Steuern, die da draufkommen, statt wir über einen Zertifikathandel, über den Markt regulieren und damit eben auch nicht politisch vorgeben, es muss jetzt genau an diesem Feld eingespart werden, sondern dass wir dort einsparen, wo es am einfachsten geht, wo es schneller geht, damit das Klima auch schneller geschützt wird und wo wir auch global eben darauf achten, dass wir dort, wo noch wirklich große Ansatzpunkte sind, zu schnelleren Verbesserungen und zu größeren Verbesserungen kommen, statt hier in Deutschland permanent versuchen, die letzten 3% noch rauszuholen, die in der Regel dann überproportional teuer sind und dann eben auch sehr tief eingreifen, zum Beispiel in Eigentumsrechte oder auch in Lebensgestaltung von Menschen. Ich möchte die Menschen mitnehmen. Ich möchte die Menschen dafür gewinnen, ihnen zu zeigen, dass ich eben mich nicht komplett verzichten muss, dass es nicht nur über Bevormundung und nicht nur über Verbote geht, sondern dass wir uns gemeinsam Ziele stecken. Und die erreichen wir dann eben, indem wir auch versuchen, wirklich technikoffen neue Technologien zu schaffen,
das
wo
habe
alle
ich verstanden.
Dieselbe Möglichkeit haben, sich durchzusetzen.
Das haben Sie auch im Wahlprogramm sehr ausführlich, schreiben Sie das ja. Aber damit machen Sie es sich doch schon ein bisschen einfach, wenn Sie sagen, wir wollen da einsparen, wo es einfach ist. Ja. Warum hat man da nicht mal, warum macht die FDP, ist da nicht auch mal mutig und sagt, ey, wir setzen jetzt auch mal ein Zeichen, Klimaschutz muss auch ein bisschen wehtun, damit die Leute merken, wie wichtig das ist. Und deswegen trauen wir uns auch vielleicht an bestimmte Verbote ran oder so. Aber einfach zu sagen, okay, wir wollen da einsparen, wo es einfach ist, ist so ein bisschen easy, oder nicht?
Nee, das ist nicht easy, sondern das ist vernünftig. Weil sie dann nämlich mit demselben Geld schneller mehr Effekt fürs Klima erreichen. Und letztendlich werden wir das Klima niemals deutsch retten können, sondern es ist eine globale Frage. So, jetzt mache ich Ihnen ein Beispiel. Wir haben nämlich zum Beispiel ja jetzt die Diskussion um den Ausstieg aus der Kohle. Da ist jetzt vorgeschlagen, die Kraftwerksbetreiber kriegen Milliarden Schadensersatzzahlungen dafür, dass sie ihre Kraftwerke abstellen. Da sind die gar nicht so dagegen, weil die kassieren die Milliarden und gleichzeitig bauen sie die Kraftwerke hier ab und bauen sie irgendwo anders in Europa oder außerhalb von Europa wieder auf. Unterm Strich fürs Klima nichts gewonnen, weil diese Kraftwerke weiterarbeiten werden. Die werden einfach verlagert. Das CO2 wird eben ein paar Kilometer weiter auch in die Luft geblasen, für den gesamten Erdball nichts gewonnen. Wir haben aber sehr viel Geld ausgegeben, um unterm Strich für die Erde, fürs Klima nichts zu erreichen. Ich finde es viel besser zu sagen, lasst uns über einen Zertifikathandel dem CO2, das ist ja der Fall in diesem Fall, dem CO2 einen fühlbaren Preis geben. Und wir hätten mit diesen Milliarden lieber aus dem Markt Zertifikate rauskaufen müssen. Das heißt nämlich, dass Leute, die Zertifikate brauchen, weil sie ein Kraftwerk haben, was emittiert, dass denen der Preis steigt, weil das Angebot an Zertifikaten eben gesunken ist. So, und dann wird es irgendwann unattraktiv, dieses Kraftwerk noch zu betreiben. Dann wird es aber gar nicht mehr betrieben, weder in Deutschland noch international. Das ist der intelligentere, das ist der marktwirtschaftliche.
Und Frau Bär, ich finde, das ist ein gutes Stichwort, um noch einmal in die Tüte hier zu greifen, die natürlich auch sehr umweltfreundlich
wäre
ist.
Wäre aber schöner, wenn da irgendwelche Schokolade oder
Schokolade Gummibären
dabei wären.
Ja. Sie können gleich ruhig da mal öffnen.
Ich würde nie meinem Mann eine Liebeserklärung auf Hessisch machen. Doch, habe ich auch schon gemacht.
Ja?
Ja, ja. Manchmal versteht das nicht, aber mittlerweile hat er sich dran gewöhnt.
Können Sie mal machen?
Nein, das ist zu privat.
Oh, toll.
Nein, 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 nein. Mein Mann kriegt seine Liebeserklärung noch immer unter vier Augen.
Aber was würde man denn... Wir sind doch unter uns, Frau Bär. Wir Völlig. Sind doch auch nur vier mit Augen.
Aber es gibt Sachen, die bleiben privat.
Aber was, wie würde man, wir müssen es ja jetzt nicht auf Ihren Mann beziehen, wie würde man auf Hessisch ich liebe dich sagen? Einfach nur ich liebe dich oder hört sich auch ein bisschen
Nein,
cooler
an? Also so viel anders ist das
nicht. Aber ein bisschen schon.
Liebe gibt es schon. Liebe ist ja international, also von daher. Es muss ja auch nicht jede Liebeserklärung mit Worten erfolgen.
Aha.
Also zum Beispiel eine hessische Liebeserklärung kann auch eine wunderschöne grüne Soße sein, die man gemeinsam an einem intimen Ort genießt.
Aha. Ah, jetzt haben Sie es ja doch verraten. Gut, alles klar. Frau Bär, im Wahlprogramm und auch Sie in Ihren Reden, Sie sehen die Populisten von rechts und links ja als große Gefahr auch für die EU, weil die auch eben viel EU-Bashing betreiben. Aber Sie selber sagen, haben auch immer wieder gesagt, dass Sie die EU lahm und verkrustet finden und dass Sie die EU einmal auf links drehen wollen im Grunde genommen. Da machen Sie
Na,
doch
vielleicht
eigentlich...
Vielleicht lieber nicht links.
Ja, also einmal halt eben ne, neu machen wollen, sagen wir es mal so. Da benutzen Sie aber doch im Grunde genommen eine ähnliche Rhetorik wie die Populisten, oder?
Nee, der große Unterschied ist, die Populisten surfen auf den Problemfällen, auch auf der Handlungsunfähigkeit der Europäischen Union, um sie von innen heraus zu zerstören. Sie wollen ja die Europäische Union im Grunde um rückabwickeln, wollen sich wieder zurückziehen in ihren kleinen nationalen Vorgarten.
Also weniger.
Genau. Na, nicht nur weniger EU. Ich meine, wenn es Parteien gibt, die darüber nachdenken, dass Deutschland aus der EU aussteigen soll, wenn es Parteien gibt, die das Europaparlament abschaffen wollen, dann ist das ja nicht nur weniger EU, sondern das geht insgesamt gegen die Institution EU. Da Ja. will man eben nicht europäisch denken und handeln. Ja. So, wir wollen die Europäische Union reformieren, weil wir an ihr hängen, weil wir sie lieben, wollen wir sie verändern. Wir haben den Mut, wir haben auch die Konzepte dafür, um das zu machen.
Was wollen
wir
denn ganz
aber
konkret
nur,
machen?
Kleinen Moment, wir wissen nur, dass wir halt nicht mehr viel Zeit haben. Was wir ganz konkret machen wollen, ist, dass sie schneller entscheidet und handelt. Also weniger permanent nur reden. Es muss hinten was rauskommen, und zwar in den Feldern, für die wir die EU brauchen, weil wir gemeinsam an dieser Stelle bessere Ergebnisse erreichen, als wenn wir es alleine versuchen. So, und um schneller zu handeln, sind wir der Meinung, brauchen wir mehr Mehrheitsentscheidungen im Rat.
Also Mehrheitsentscheidung statt Einheitsentscheidung?
Statt Einstimmigkeitsprinzip. Mhm. Einfach deswegen, weil wir ja sehen, dass permanent der Langsamste das gesamte Projekt aufhalten kann.
Weil Entscheidungen blockiert werden.
Weil Entscheidungen blockiert werden, nicht vorankommen, weil immer noch mehr versucht wird, irgendwie das zu schaffen, dass wir dann teilweise jahrzehntelang diskutieren, wie zum Beispiel in der Migrationspolitik. Und gleichzeitig sind wir dann dadurch natürlich träge. Und ich hätte statt einem trägen Flusskern lieber einen hochseetauglichen Segler.
Das habe ich jetzt schon oft gehört. Das ist einer Ihrer Lieblings.
Ja, weil man muss es ja letztendlich mal ein bisschen bildlich machen an dem Punkt.
Aber
so, dann geht's weiter. Wir wollen gerne die Kommission verkleinern. Die Kommission verkleinern. Und das sollte man direkt nach der Wahl machen. Weil bevor wieder 27 oder 28, je nachdem, was jetzt die Briten entscheiden, Kommissare berufen werden, für die es eigentlich nur künstlich zugeschnittene Portfolios gibt, weil aufgrund der Verträge die Zuständigkeiten enger sind.
Also mehr Mehrheitsentscheidung,
kleinere Kommission, keiner braucht 27 Kommissare.
Was noch?
So, dann das Parlament stärken, also Gesetzesinitiativrecht.
Darf es bisher ja noch nicht.
Nee, und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 20 Jahre lang Abgeordnete. Ich glaube nicht, dass ich mich damit abfinden werde, dass die Kommission mir was zum Diskutieren gibt und ich darauf warten muss, dass ich diskutieren darf. Also wir möchten eigene Vorschläge machen und würden wir bei der Gelegenheit auch dazu kommen, dass wir den Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg abstellen. Also da wäre ich sehr für, weil statt mich aufs Kofferpacken zu konzentrieren, würde ich lieber Politik machen.
Und wollen Sie dann lieber in Brüssel oder lieber in Straßburg?
Das kann das sitzen. Parlament mit Mehrheit entscheiden.
Das ist Ihnen egal.
Das, ja. Also ich sag mal so, ich bin ja mit deutsch-französischem Abitur durchaus frankophil. Gibt's hervorragenden Wein und gutes Essen, wenn man irgendwann mal rauskommt aus dem Laden. Aber das soll dann mit Mehrheit entschieden werden. Mir ist einfach wichtig, dass dieses Hin und Her aufhört, weil ich glaube nicht, dass das unsere Produktivität steigert. Würde mich gerne auf Politik und auf Menschen konzentrieren.
Was würden Sie denn, also wenn Sie ja die Populisten eben als Feinde ja auch also betrachten der EU, was machen Sie denn dann oder wofür setzen Sie sich ganz konkret ein, um die wieder zurückzudrängen?
Ich glaube, wenn wir deutlich machen, dass die Europäische Union schneller entscheidet und dann auch liefert. Also wenn die Menschen merken, ja, wir schaffen es endlich über eine gemeinsame Migrationspolitik zu beenden, dass nach wie vor Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Wir schaffen es durch eine einheitliche Stimme, eine gemeinsame starke Stimme in der Außenpolitik, unsere Werte, gerade bei Freiheit, bei Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte, auch im Ausland weltweit zu vertreten. Und die werden auch gehört, weil eben nicht kleine Einzelstaaten, sondern weil wirklich die Europäische Union mit all ihrem Gewicht dahinter steht. Wenn wir zeigen, dass wir bei der inneren und äußeren Sicherheit auch ein Europa sind, das schützt, dann haben die Menschen keine Notwendigkeit mehr, hinter solchen Populisten herzurennen. Die haben nur Parolen, die haben keine Zukunftskonzepte.
Das heißt, ihr...
Ich nehme den Wind aus den Segeln.
Okay, ja, indem ich einfach jetzt wieder eine schöne Floskel, ja, aber...
Nein, aber es ist doch klar, die zeigen Probleme auf und nutzen es, um Stimmung zu machen, um zu wettern. So, wir sehen diese Probleme und gerade weil uns was an der Europäischen Union liegt, wollen wir das verändern, weil wir wollen sie nicht aufgeben. Die Alternative wäre, wenn wir aufgeben, dann zerbröselt das vor sich hin. Wir erleben das ja jetzt schon. Ich meine, die Briten werden höchstwahrscheinlich gehen. Leider, ich würde toll finden, wenn es einen Exit vom Brexit gäbe. Aber das ist ja ein gewichtiger Partner, Großbritannien. So, und ansonsten haben wir auch mehr Misstrauen mittlerweile zwischen den Staaten. Die Großen, die Kleinen beäugen sich. Ost-West hat nicht mehr wirklich eine Gesprächskultur. Nord-Süd bezichtigt sich immer wieder, dass man sich gegenseitig schaden will. Das kann ja nicht die Zukunft der Europäischen Union sein.
Aber das heißt, ich fasse kurz zusammen, die Strategie der FDP gegen die Populisten ist,
die Probleme endlich lösen.
Zeigen, ja gut, das kann natürlich, das, ja, okay. Aber zeigen, dass die EU keine lahme Krücke ist, sondern schnell handelt, schnelle Entscheidungen treffen kann.
Dass es für mich in meinem persönlichen Leben eben Fortschritte bringt. Dass ich davon was habe, dass mein Vorankommen dadurch gesteigert wird. Deswegen bin ich ja so leidenschaftlich unterwegs, auch zu sagen, lasst uns mehr im Bereich Innovation, Investitionen in Qualifizierung machen, weil das Menschen stärkt. Uns ganz klar, starke Menschen, das bedeutet auch ein starkes Europa.
Sagen Sie doch vielleicht mal gerade die drei, ganz kurz nur in Stichpunkten, die drei wichtigsten Sachen, die die EU für Sie persönlich macht oder bedeutet.
Für mich bedeutet die Europäische Union vor allem Freiheit. Mhm. Also es ist für mich immer wieder so ein Durchatmen, dass wir im Grunde genommen alle Möglichkeiten haben, wo wir leben, lieben, arbeiten, uns niederlassen, gründen wollen. Mhm. Für mich bedeutet das auf jeden Fall Frieden. Wie fragil, wie empfindlich das ist, sehen wir momentan bei der Diskussion an der irisch-nordirischen Grenze. Es hätte sich wahrscheinlich keiner mehr nach den Jugoslawienkriegen geglaubt, dass nochmal auf dem europäischen Kontinent die Gefahr von gewaltsamen Auseinandersetzungen bestehen. Aber die Menschen in Irland, Nordirland haben wirklich Angst. Und deswegen ist der Brexit auch so eine große Gefahr an dieser Stelle. Und für mich bedeutet es auf jeden Fall, aber da müssen wir besser werden. Ich glaube, wir haben das Potenzial, Innovationskontinent zu sein. Ich glaube, dass das wirklich ein Chancenkontinent sein kann und damit auch Vorbild. Vorbild international, weil ich bei uns in Europa immer geschätzt habe, dass es eben nicht nur um Wirtschaft, dass es nicht nur um den Markt geht. Wir sind mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern dass es um eine Wertegemeinschaft geht. Und wenn wir auch technologisch Vorreiter sind, dann exportieren wir damit nicht nur eine neue Technologie, sondern wir setzen Standards dann eben auch bei Demokratie und Rechtsstaat.
Technologie, Innovation, habe ich verstanden. FDP, jawohl. Machen Sie noch einen...
ich glaube, viele haben noch gar nicht
drin, ne?
Ist ja nur noch einer. Ich würde nie mit dem Porsche von Christian Lindner fahren. Doch, warum nicht? Um Gottes Willen. Also ich liebe Geschwindigkeit.
Ich habe das schon gelesen, Frau Bär. Ihr Mann will ja nicht mit Ihnen Auto fahren.
Na, er fährt,
hat er gesagt, dass er nicht zu Ihnen ins Auto steigt,
selber,
ja, weil Sie einen Bleifuß haben.
Naja, Bleifuß nicht, aber ich mag es, wenn es zügig ist. Und alles, was Geschwindigkeit aufnimmt, ob das
deswegen
nun ein Surfbrett ist, ob das ein Boot ist, ob das ein Flugzeug ist, finde ich gut.
Also das heißt, Sie würden mit Christian Lindners Porsche fahren?
Ja, wenn er mir den alleine übergibt, aber er kann gern mit.
Ich fürchte, wenn er dieses Interview sieht, dann wird er Ihnen den Porsche nicht mehr geben.
Also in der Regel fährt er mit dem Porsche auch nicht nur rückwärts.
Ah, okay. Also Christian Lindner hat auch einen Bleifuß. Ja, ich kann verstehen, dass Sie kein Tempolimit wollen. Ne? Sie wollen ja weiter da.
Na gut, aber es ist meines Erachtens, es bringt für die Umwelt nichts. So, es ist an den Stellen, wo wir Unfallgefahren haben, gibt es Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und an den Stellen, wo das nicht der Fall ist, muss man nicht unnötig in die Freiheit von Menschen eingreifen.
Lassen Sie uns noch über eins Ihrer Lieblingsthemen reden, über Bildung.
Ja.
Bildung innerhalb der EU. Wenn man sich das so durchliest im Wahlprogramm, da habe ich echt gedacht, boah, ich hätte mich irgendwie im Programm verirrt. Also Sie wollen ja wirklich Auslandsaustausch für alle, für Schüler, Azubis, unabhängig vom Einkommen der Eltern, mehr Geld für Erasmus-Programme, leichtere Anerkennung von Lernleistungen auch im Ausland, Free Interrail und vieles mehr.
Sie haben es wirklich komplett gelesen.
Ja, also vieles wow. mehr. Ich habe mir Mühe gegeben. Und jetzt stelle ich Ihnen mal die Frage, die Sie sonst so gerne den Linken stellen. Wie wollen Sie das denn alles bezahlen?
Wir müssen Schwerpunkte setzen. Ich glaube einfach, dass Bildung, alles das, was Menschen stark macht, was uns auch die Chance gibt, Stichwort Austausch, uns gegenseitig besser kennenzulernen, dass das eine sehr, sehr sinnvolle, eigentlich die beste Investition ist. Starke Menschen heißt ein starkes Europa. So, und ich erlebe das immer wieder, wie sehr das Menschen verändert, sich mal ein halbes Jahr in einer völlig anderen Umgebung, Kultur, mit einer anderen Sprache, anderen Lebensgewohnheiten, auch anderen Ansichten durchgeboxt zu haben. Also wirklich diese andere Kultur zu riechen, zu schmecken, in ihr morgens aufzuwachen, sich mit ihr auseinanderzusetzen.
Das verstehe ich, beantwortet aber nicht meine Frage.
Nein, doch, wir können, indem wir Schwerpunkte setzen, auch im europäischen Haushalt. Wir haben ja auch in dem Programm vorgeschlagen, zum Beispiel bei den sonstigen Fördermitteln, ob es im Agrarbereich ist oder anderes, eben umzuschichten sukzessive. Wir wollen auch die Landwirtschaft weiter unterstützen, aber eben nicht, indem wir so wie momentan bestehende Strukturen konservieren, sondern indem wir Strukturwandel begleiten. Auch Landwirte haben was mit Wirtschaft zu tun. Wir wollen nicht, dass sie permanent abhängig sind von Subventionszahlungen, sondern dass sie eben auf eigene Beine kommen, auch mit anderen Möglichkeiten wirklich selbstständig voranzukommen. So, und diese Mittel werden wir sukzessive dann in den Bereich auch von Erasmus oder anderen Bereichen Forschung und Entwicklung einsetzen.
Aber heißt das jetzt dann weniger Geld für Landwirte, mehr Geld für Schüler?
Ja, das heißt eine Umschichtung an der Stelle, nicht nur bei der Landwirtschaft. Wir haben insgesamt, schieben wir zum Beispiel im Bereich der Fördermittel, was die Kohäsionsfonds betrifft, eine riesige Bugwelle von Geldern vor uns her, die nicht abgerufen werden, die man zwischendurch benutzen kann.
Die eigentlich wofür wären?
Die also für einzelne Regionen wären, die sie aber momentan nicht abfragen, weil sie nicht umsetzen können. So, da muss man auf der einen Seite dran arbeiten, dass die Strukturen besser werden, damit dort investiert werden kann. Aber in der Zwischenzeit kann man sie zum Beispiel auch für Bildung benutzen. Und das ist nachher eben eine Frage, was, glaube ich, was wichtiger ist. Und ich glaube, dass Zukunftsfinanzierung nach wie vor der wichtigste Posten ist.
Wenn Sie sagen, Sie haben das auch öfter gesagt, dass eine Sprachdusche im Ausland Sie den Schülern, Auszubildenden ermöglichen wollen, dann denke ich mir so, ja, ist cool und auch andere Kulturen zu schmecken, da bin ich total bei Ihnen. Aber dann frage ich mich auch zwischendurch, ist das denn das, was wir gerade in Europa brauchen, wenn man sich anguckt, wie viele Jugendliche in Griechenland, Spanien arbeitslos sind, die vielleicht ausgebildet sind, aber die keine Arbeit finden, wenn da 30-40% keine Arbeit finden, ist dann nicht das, die denken sich, okay, ich brauche jetzt gerade keine Sprachdusche, ich brauche einen Job.
Ja, aber das eine geht ja mit dem anderen einher. Wenn wir zum Beispiel vorgeschlagen, einen europäischen Ausbildungsmarkt zu schaffen. Das heißt, gerade Angebot und Nachfrage zueinander zu bringen. Sie haben völlig recht, es gibt viel zu viele Regionen, wo wir eine hohe Jugendarbeitslosigkeit haben. Da sind keine Ausbildungsplätze. Und es gibt hier Leute, die suchen händeringend Auszubildende, nicht nur in Deutschland, auch darüber hinaus. Warum das beides nicht zusammenbringen? Wir hätten dafür gerne eine europäische Ausbildungsagentur, die das vermittelt, auch über eine Plattform. Der kleine Handwerker hier, der kann nicht losgehen und irgendwo in Italien, in Griechenland einen Auszubildenden suchen. Aber über so eine Plattform können wir das vermitteln. Und gleichzeitig soll die Europäische Ausbildungsagentur dann eben auch Sprachkurse anbieten, dass eine junge Griechin auch die Chance hat, hier zum Beispiel eine Stelle als Hotelfachfrau anzunehmen, weil sie nochmal eine Unterstützung kriegt in Deutsch. Und dann hat sie die Sprachdusche hier, dann kann sie das entsprechend machen. Heißt aber auch, dass wir viel, viel stärker noch auf Mehrsprachigkeit setzen müssen, schon von den Krippen, Kindergärten, Grundschulen an. Und das ist eben nicht nur was für Studierende, das ist nicht nur was für Gymnasiasten, sondern da soll die Hauptschülerin, da soll der Berufsschüler genauso die Möglichkeit bekommen, diesen großen Freiraum, diese vielen Möglichkeiten, die die Europäische Union bietet, auch ganz real in ihrem persönlichen Leben zu haben. Theoretisch könnte sie sich das heute schon irgendwie da schaffen, aber es ist so kompliziert, es ist nicht mitgedacht für Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel aus der beruflichen Bildung. Da müssen wir dringend was tun, dass es besser wird.
Frau Bär, Sie haben jetzt noch gar nichts gegessen.
Sie haben so viele Fragen gestellt.
Ja, das wird mir häufig nachgesagt. Ich würde Sie bitten, einfach zum Abschluss, weil wir ja gerne unseren Gästen das letzte Wort überlassen, sag ich mal.
Das ist ja selten.
Ja, wir sind da recht großzügig aufgestellt. Sie können noch einmal in diese Kamera sagen, was Sie nie tun würden. Da können Sie nämlich jetzt kreativ werden. Und ich finde immer schön, wenn es was Persönliches ist. Jetzt nicht sowas, ne? Also was klassisch Politisches. Aber machen Sie, wie Sie möchten.
Ich würde nie aufgeben, diese Europäische Union besser zu machen als Ihr augenblicklicher Ruf. Und auf der anderen Seite würde ich nie aufgeben, mir auch neue Länder zu erschließen. Nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern darüber hinaus. Ich liebe Reisen und ich finde, das ist das Spannendste, dort Menschen zu begegnen.
Okay, gut. Ja, danke, dass Sie da waren.
Also,
schön.
Hat Spaß gemacht. Mhm.